Was wurde denn noch so in dem Koalitionsvertrag für uns mitgebracht?
Ja, ein Thema, was ja immer auch gern durch die Medien sozusagen geht, ist so das ganze Thema Riester-Rente. Ja, also wenn man den Koalitionsvertrag insgesamt sich anguckt, dann muss man ganz klar sagen, es geht eigentlich nicht so sehr um die Generation, die noch 50 Jahre sind.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format, kurz erklärt, bringen wir Beispiele aus unserem Alltag mit und wollen dich auf leicht verständliche Art mit Themen rund um Finanzen und Versicherungen vertraut machen. Das soll dich befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Ich bin Gorn Isler, Gründer des Unternehmens und einer von zwei geschäftsführenden Kollegen und ich bin damit auch der dienstälteste Finanzberater im Unternehmen.
Und jetzt wundert ihr euch alle, ich bin nämlich heute mal ohne Helene hierher gekommen. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Nämlich habt ihr bestimmt mitbekommen, dass in der letzten Woche die Koalitionsverhandlungen gelaufen sind und der Vertrag vorgestellt wurde. Und keiner kann uns dazu mehr sagen als unser Gordon. Und deshalb habe ich den heute dabei. Und meine erste Frage ist, was genau macht dich eigentlich zu dem Experten in unserem Unternehmen zum Koalitionsvertrag?
Ja, ich bin einfach, bezeichne mich selbst als politischer Mensch. Und interessiere mich natürlich einerseits sehr dafür, das ist auch nicht der erste Koalitionsvertrag, den ich lese, aber ich habe einige Ehrenämter, in denen es ist auch notwendig, sich mit bestimmten Themen zu befassen, also sich die Frage zu stellen, was hat denn die neue Bundesregierung vor, und daraus kann man dann auch ableiten, wie sie sich in Zukunft verhalten wird. Und das ist gerade in meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten wahnsinnig wichtig. Ich bin einerseits Vorsitzender in einer Seenotrettungsorganisation und andererseits ehrenamtlich auch stellvertretender Vorsitzender im Ökofinanz 21, also einem Netzwerk von nachhaltig orientierten FinanzberaterInnen. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, was diese Regierung vorhat. Und natürlich ist es auch wichtig, als Geschäftsführer eines Finanzberatungsunternehmens zu wissen, was kommt da auf die Kundinnen zu, was kommt auf uns zu und womit werden wir uns in den nächsten Jahren beschäftigen müssen.
Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was mich sehr umtreibt. Was kommt denn auf uns zu? Muss ich mir Sorgen machen?
Also das weiß ich nicht. Es kommt, glaube ich, immer darauf an, wie man den liest. Also ich habe jetzt mich mal konkret auf die Themen konzentriert und mitgebracht. Also ich habe mal so 10 Themen mitgebracht, die für uns interessant sein könnten und auch für die Menschen, die diesen Podcast hören. Also was kommt da, wie gesagt, auf uns zu? Es ist ja nur ein Koalitionsvertrag. Also man muss sich immer wieder klar machen, das ist eine politische Zielvereinbarung zwischen der SPD und den Unionsparteien, also CDU und CSU. Das sind also noch keine Gesetze. Es wird dann noch interessant, wie aus diesen Zielen, die man miteinander vereinbart hat, Gesetze werden. Und ich bin da, ehrlich gesagt, rechne ich damit, dass es da zu großen Streitigkeiten kommt. Und das ist vielleicht der größte Anlass zur Sorge, weil Streitigkeiten dann zwischen diesen drei Parteien sicher wieder auf das Konto anderer Parteien einzahlen, schlimmstenfalls eben auf das der AfD.
Absolut. Fangen wir doch einfach mal an. Welche 10 Punkte sind das denn? Willst du die umreißen oder wollen wir lieber der Reihe nachgehen?
Ja, also ich fange mal ganz vorne an. Ich finde also eins der interessantesten Themen, was die Bundesregierung sich vorgenommen hat, und ich finde, das ist auch überfällig. Also das ist jetzt durchaus mal was Positives, wobei man muss abwarten natürlich, wie es sich dann auch auf den Geldbeutel der Kundinnen auswirkt. Auf jeden Fall hat die Bundesregierung vor, dass Neuabschlüsse im Bereich der Wohngebäudeversicherung in Zukunft nur noch mit Elementarschadendeckung stattfinden dürfen. Ich glaube, das ist die Lehre aus der Ahrtal-Katastrophe. Da gab es ganz viele Menschen, die Naturgefahren, diese Elementarschadendeckung nicht hatten.
Dazu haben wir auch mal eine ganze Folge gemacht. Wenn dich das interessiert, ich verlinke die in unseren Shownotes.
Genau. Und also es geht einfach darum, sicherzustellen, dass sozusagen nicht immer die SteuerzahlerInnen ausbaden müssen, wenn die Menschen vergessen haben oder schlecht beraten worden sind und diese wichtige Elementarschadendeckung nicht haben. Also es wird einfach in Zukunft vermutlich zur Pflicht werden in den nächsten Jahren, dass bei Neuabschlüssen Naturgefahren mit abgesichert werden müssen, also eben zum Beispiel Überschwemmungen oder gerade auch für Norddeutschland relevant, sehr, sehr wichtig, Starkregenereignisse und damit zusammenhängende Überschwemmungen auf den Grundstücken. Das hat große Schäden angerichtet in den letzten Jahren Und da wird man Wert darauf legen, dass diese Elementarschadenabsicherung Pflicht wird. Naja, und das verursacht natürlich bei MaklerInnen sehr großen Beratungsaufwand und KundInnen müssen sich wahrscheinlich darauf einstellen, dass ihre Gebäudeversicherungsprämien dann in Zukunft etwas teurer sind, aber sie werden dadurch auch wesentlich besser abgesichert sein und ersparen sich sehr, sehr viel Ärger im Schadenfall.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird das auch rückwirkend dann stattfinden. Also die Verträge, die jetzt schon laufen und stehen, die müssen rückwirkend Elementarschäden hinzubekommen oder nicht?
Wie gesagt, es ist ja ein Koalitionsvertrag und erstmal eine Absichtserklärung. Hier geht es erstmal explizit, wurde gesagt, um Neuverträge. Und bei Bestandsverträgen hat man das aber auch vor. Da wird man sicherlich Übergangsfristen einräumen. Es ist ja auch, die Wahrheit ist ja auch, dass wahrscheinlich es für manche Menschen gerade mit Vorbelastungen in ihren Verträgen gar nicht so einfach ist, Elementarschadendeckung dazu zu bekommen. Da wird man sicherlich einige Jahre, vielleicht ein, zwei Jahre Übergangsfristen schaffen. Aber irgendwann wird man das dann vielleicht nachweisen müssen. Und ich bin auch sehr darauf gespannt, wie der Gesetzgeber das regeln will und wie es dann im Bundestag letztendlich im Gesetzgebungsverfahren diskutiert wird.
In der Folge zu den Elementarschädenabsicherungen habe ich von Helene auch erfahren, dass das einfach auch ein zunehmendes Problem sein wird. Insofern bin ich ein großer Freund davon, dass das jetzt zur Pflicht werden soll. Wie siehst du das denn aus fachlicher Sicht?
Ja, wie gesagt, es ist absolut notwendig, denn also die größte Gefahr auch für unser Finanzsystem und für das Versicherungssystem ist die Klimakrise. Die Schäden nehmen einfach zu. Das ist auch der Grund, mit einer der Gründe, warum die Gebäudeversicherungsprämien stark angestiegen sind. Und es ist auch unter Volkswirten ist man sich eigentlich einig, dass es da in den nächsten Jahrzehnten zu großen Schwierigkeiten kommen wird. Also ich sehe das auch in unserem Kundenbestand. Ich habe eine Familie, die lebt in der Nähe von Itzehoe und hat ein sehr schönes, größeres Haus, sehr ländlich gelegen. Dafür haben sie damals weniger als 500.000 Euro, deutlich weniger bezahlt. Der Wert ist natürlich stark angestiegen. Das führt aber auch dazu, dass eben die Versicherungsprämie ansteigt. Und was eben auch angestiegen ist, sie leben halt sehr nah an einem Gewässer, was auch überlaufen könnte, dass die Prämie sich in den letzten 10 Jahren wirklich vervierfacht hat. Also das ist, da wird jetzt jedes Jahr im Sommer werden da 2.000 Euro Gebäudeversicherungsprämie fällig. Und ich frage mich schon, wie in Zukunft, also wenn wir das uns als Gesellschaft nicht genau angucken und das politisch klug steuern, dann wird das einfach dazu führen, dass vielleicht Menschen mit geringeren Einkommen sich nicht nur wegen steigenden Zinsen in 20, 30 Jahren keine Immobilie, kein Einfamilienhaus mehr leisten können, sondern auch wegen zu hoher Versicherungsprämien. Das gilt auch für Mieterinnen und Mieter, denn da werden die Versicherungskosten ja auch umgelegt auf die Miete. Also das ist keine Kleinigkeit. Das ist richtig, dass die nächste Bundesregierung sich das anschaut. Und ich hoffe, da kommen wir gleich beim zweiten Thema, wie man das vielleicht auch ein bisschen abfedern will. Ich hoffe, dass da kluge Gesetze dabei rauskommen, die die Gesellschaft dahingehend resilient machen, dass sie wenigstens mit den Schäden dann gut umgehen und das solidarisch aufeinander verteilen.
Ja, verstehe. Du hast jetzt direkt schon den zweiten Punkt angesprochen. Dann lass uns doch in den ruhig mal reingehen.
Genau, was die Bundesregierung sich auch vorgenommen hat, wobei man da natürlich noch gar nicht weiß, wie das ausgestaltet sein soll, ist, dass es für Extremwetterereignisse dann auch eine Art staatliche Rückversicherung geben soll. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Signal an die Versicherungsgesellschaften, die als private Unternehmen sicherlich nicht glücklich darüber sein werden, wenn sozusagen alle Klimarisiken allein auf die Versicherungswirtschaft abgewälzt werden, denn letztlich, dass es zu immer problematischen Klimaverhältnissen kommt und wir da auf eine ernsthafte Krise zu steuern, ist ja auch Ausdruck politischen Versagens. Und deshalb wird da die Versicherungswirtschaft mit Politik Hand in Hand an Lösungen arbeiten müssen. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt darauf, was da am Ende dabei rauskommt. Aber vielleicht schauen wir uns das dann auch einfach nochmal genau an, wenn es soweit ist und da Gesetze auf dem Tisch liegen und die vielleicht auch verabschiedet worden sind, dass wir uns dann nochmal genau anschauen, was kommt dann in den nächsten Monaten oder Jahren ganz konkret auf Kundinnen und Kunden zu.
Das fände ich großartig. Was wurde denn noch so in dem Koalitionsvertrag für uns mitgebracht? Was haben Sie noch so an den Start gebracht?
Ja, ein Thema, was ja immer auch gern durch die Medien sozusagen geht und auch von Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer kritisch bewertet wird, ist so das ganze Thema Riester-Rente. Ich erinnere mich daran, dass ich vor circa 3 Monaten hatte ich mal ein Gespräch mit einer Kundin, die hat gerade ihre Abrechnung im Postkasten gefunden, wo eben drin stand, was haben sie so eingezahlt und was liegt so drin. Und sie rief mich dann an und sagte, sie hat überall gelesen, die Riester-Rente lohnt sich eigentlich gar nicht mehr, soll ich das weitermachen? Und dann habe ich sie gebeten, mal auf die letzte Seite zu gucken. Da konnte sie sehen, dass sie rund 27.000 Euro eingezahlt hat in den vergangenen 15 Jahren und dass jetzt dort, also inklusive staatlicher Zulagen, und dass dort jetzt ungefähr ein Wert von ungefähr 50.000 Euro drin sind. Und dann habe ich sie nochmal gefragt, hat sich das jetzt gelohnt oder nicht? Was denken Sie? Und sie sagte, ja, es sieht schon so aus. Das mal zu dem Lohnenswerten, aber trotzdem hat die Riester-Rente natürlich auch den Ruf, sehr verwaltungsintensiv zu sein und sehr, sehr teuer. Ich sehe auch manchmal Abrechnungen, wo ich mich frage, wozu brauchen die Versicherer eigentlich so hohe Gebühren? Da lohnt es sich genau hinzuschauen und vielleicht auch mal den Anbieter, wenn man Riester möchte, zu wechseln. Aber was die Bundesregierung auf jeden Fall machen möchte, ist im Prinzip die Riester-Rente abzuschaffen und zu ersetzen durch ein günstigeres und einfacheres Produkt. Und Achtung, dieses Produkt soll dann auch keine Garantien haben. Wichtig bei der Riester-Rente ist ja der Status quo. Das, was man einzahlt, kommt auch wieder raus, ne? Also das ist so das typisch deutsche Äquivalenzprinzip. Ich bekomme für das, was ich eingezahlt habe, auch eine Mindestleistung. Das ist hierzulande sehr beliebt. In der gesetzlichen Rentenversicherung ist es ja auch so. Und da will der Staat dran, denn auch das macht neben den Gebühren die Riester-Rente sehr, sage ich mal, unagil, dass sie eben sehr sicher anlegen muss und dass dadurch die Rendite auch abgebremst wird. Und das will die Regierung ändern. Man wird auch da abwarten müssen. Ich bin da ehrlich gesagt skeptisch, weil die Leute, die jetzt eine Riester-Rente haben, die werden erstmal natürlich auch durch so eine Diskussion verunsichert. Da würde ich empfehlen, macht es auf jeden Fall Sinn, sich beraten zu lassen und vor allem auch auf das zu warten, was da von der Bundesregierung jetzt letztendlich kommt. Ehrlich gesagt, wenn ich lese ein günstigeres, einfaches Standardprodukt ohne Garantien, dann denke ich so, naja gut, also die Versicherungs- und Bankenwirtschaft wird gerade bei CDU und CSU stark lobbyieren. SPD halte ich da auch für empfänglich. Und letztendlich rechne ich ehrlich gesagt mit einem großen Geschenk wieder an die Finanz- und Versicherungswirtschaft. Es wird für die also mindestens genauso lohnenswert sein wie für die Kundinnen und Kunden. Deshalb ist meine Empfehlung, da einfach mal abzuwarten. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass sie da dran wollen. Und diese Komponente ohne Garantien, das bedeutet letztendlich, dass man dann wahrscheinlich sehr aktienorientiert anlegen kann. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ich persönlich gehöre zu denjenigen, die es gut finden, wenn man viel Zeit hat. Aber man muss sich jetzt gerade mal, was in den letzten Tagen passiert ist, also dieses Auf und Ab an den Börsen, dass Donald Trump sozusagen die gesamte weltweite Finanzsystem mal eben chaotisiert hat und die Börsen um bis zu 20% einstürzten innerhalb weniger Tage. Das hat dann eben auch Auswirkungen auf so ein reines Aktienportfolio oder auch ETF-Portfolio. In den USA ist es ja so, dass die Menschen eben schon immer sehr aktienorientiert ihre gesamte Altersvorsorge angelegt haben. Und da sind schon auch in den letzten Tagen einige Leute sehr nervös geworden. Und wenn wir uns vorstellen, dass sowas auch mal bei uns passieren könnte, dass also der Großteil der Altersvorsorge vielleicht aktienorientiert und ETF-orientiert angelegt ist, und dann kommt es auf einmal zu Tumulten an den Börsen, und ich bin dann vielleicht 63 Jahre alt und mein Aktienportfolio schmiert mal eben innerhalb von 3 Tagen, ohne dass ich flink reagieren konnte, um 20% ab. Da sehen wir dann mal so die Kehrmedaille dessen, was sowas bringen kann. Und deshalb muss man sich das genau anschauen und auf jeden Fall erstmal abwarten, was da kommt, und sich nicht wuschig machen lassen.
Ja, komplett, da bin ich bei dir. Über die Riester wollten wir auch eventuell nochmal eine Folge machen. Vielleicht sogar mit dir und Helene, würde mich sehr interessieren. Und ich sehe hier, du hast auch einen vierten Punkt mitgebracht. Was hast du denn noch so?
Ja, was ich ganz spannend finde, das ist auch was Neues, was wirklich, glaube ich, auch keiner so richtig auf der Uhr hatte. Es geht der zukünftigen Bundesregierung auch darum, früher anzufangen, also schon für jedes Kind möglicherweise rechtzeitig anzufangen zu sparen. Es soll also ein staatlich gefördertes Depot für Kinder geben, das bis zum 18. Lebensjahr für jedes Kind gefördert werden soll, das in Deutschland eine Schule besucht. Also das ist explizit auch so formuliert. Und es geht darum, dass Kinder bis zu 10 Euro pro Monat pro Kind vom Staat gefördert werden sollen. Also das löst natürlich keine großen Probleme. Auch hier rechne ich eigentlich damit, dass es wieder ein großes Geschenk an die Finanz- und Versicherungswirtschaft ist. Aber dabei können ja auch gute Sachen rauskommen. Und es ist eine große Chance für Menschen, die gern schon ihren Kindern sozusagen einen kleinen Vorsprung geben wollen und ihnen zum 18. Lebensjahr was in die Hand geben wollen, dass sie nicht mit leeren Händen dastehen und darauf aufbauend, so ist es auch formuliert, das weiter fortsetzen können. Was ich ein bisschen schade finde, ist, gerade wenn der Staat staatliche Förderungen beschließt, dann muss eigentlich auch immer, das ist ja ein sehr langfristiger Gedanke, sehr löblich, aber langfristig problematisch ist ja auch die Entwicklung rund um das Thema Klimakrise. Und da müsste man eigentlich, wenn man so wie staatliche Gelder im Spiel sind, müsste man eigentlich auch sagen, das muss dann aber auch nach ESG-Kriterien angelegt werden und kann dann zum Beispiel nicht in fossile Energien investiert werden. Also solche Zusätze wünsche ich mir eigentlich, damit dieses viele Geld, was dort wirkt, eben auch nicht schädlich auf die Umgebung der Kinder wirkt, für die wir doch hier vorsorgen wollen. Das würde eigentlich keinen Sinn ergeben und wäre ein Zielkonflikt. Aber letztendlich darf man da auf etwas gespannt sein, was vielleicht ja auch schon zum 01.01.2026 kommt.
Das ist tatsächlich richtig spannend, weil wir immer wieder merken, wenn wir Leute zu Gast haben oder mit anderen Menschen reden, dass sie viel zu spät anfangen, etwas für ihre Rente zu tun. Und wenn ich mir so einen jungen Menschen vorstelle, dessen Eltern vielleicht diesen Vorteil genutzt haben und dann in die Zukunft schauen und sagen, oh cool, ich habe hier schon mal so ein Polster, da kann ich doch direkt weitersparen. Das ist doch vielleicht einfach auch ein schöner Gesprächsstarter für junge Menschen, mit ihren Eltern ins Gespräch zu kommen und zu sagen, hey, was brauche ich eigentlich in Zukunft in meinem Leben an Versicherungen, an Sparmethoden und so weiter. Bei der betrieblichen Altersvorsorge, dazu hatten wir auch einige Themen, gibt es viel Handlungsbedarf. Und mir war so, als hätten die sich da auch drüber unterhalten. Gibt es dazu Änderungen, die da geplant sind?
Ja, also auch hier wird es nicht wahnsinnig konkret, aber die Bundesregierung hat, die zukünftige Bundesregierung, ne, wenn sie denn dann zustande kommt, hat sich vorgenommen, die betriebliche Altersvorsorge attraktiver und digitaler zu machen. Also das Produkt soll einfacher zu handhaben werden und digitalisiert werden. Es soll vor allem für geringverdienende Menschen attraktiver gemacht werden und das ist auch dringend nötig, denn die betriebliche Altersvorsorge lebt ja insbesondere davon, dass es zu Steuerersparnissen und Sozialversicherungsersparnissen kommt, die dann zusammen mit einem verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss umgewandelt werden und dann eben später zur Rente wieder zur Verfügung stehen. Und bei geringverdienenden Menschen kommt es ja gar nicht zu so großen Steuerersparnissen und Sozialversicherungsersparnissen. Die haben dann vielleicht, wenn sie einen großzügigen Arbeitgeber haben, etwas größeren Arbeitgeberzuschuss, ehrlich gesagt, kenne ich da aber auch aus meiner Berufspraxis nicht so wahnsinnig viele großzügige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Deshalb ist es total notwendig, sich darüber Gedanken zu machen, wie können wir denn, wenn es auch gerade, wenn wir uns die Mindestlohndebatte in den letzten Tagen wieder ansehen, wo Merz gerade sozusagen das Versprechen, was der Koalitionsvertrag gibt, nämlich auf 15 Euro Mindestlohn zu kommen, gleich wieder einkassiert und sagt, das müssen wir uns erstmal nochmal anschauen. Also da sehen wir schon die ersten Streitigkeiten wieder auf die Parteien zukommen, die der Regierung angehören sollen. Also es ist dringend notwendig, dass für geringverdienende Menschen da was getan wird. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das aussehen soll, ehrlich gesagt, weil Arbeitgeberinnen, wenn die jetzt dazu verpflichtet werden, zum Beispiel höhere Arbeitgeberzuschüsse zu zahlen für geringverdienende Menschen, dann sehe ich schon wieder die Lobbyistinnen und Lobbyisten losrennen und auf die CDU einwirken, dass man das ja so nicht machen kann, weil das Arbeit zu teuer macht. Letztendlich fürchte ich da auch wieder so einen Kompromiss, so einen faulen Formelkompromiss, der es nicht unbedingt, also der es augenscheinlich ein bisschen attraktiver macht und interessanter. Und dann ist das wieder wie so eine Sache, wie als wenn man das Kindergeld um 3 Euro monatlich erhöht. Ja, also das, ich rechne da ehrlich gesagt, traue ich den Parteien, die da an der Regierung mitwirken, nicht zu so großen wegweisenden Kompromissen beziehungsweise Reformvorschlägen, traue ich denen in diesem Bereich nicht zu.
Ja, da gehst du ja relativ pessimistisch an die Sache ran. Ich versuche das mal optimistischer zu sehen und hoffe das Beste. Es ist relativ viel für unsere zukünftigen Rentner und Rentnerinnen. Gibt es für die noch irgendwelche Veränderungen?
Ja, jetzt sieht man, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, das, was ich jetzt gerade behauptet habe, dass ich da nicht mit zu großen Verbesserungen rechne. Das kann man jetzt eigentlich beim nächsten Punkt sehen, denn zukünftig, und ich glaube, das wird auf jeden Fall kommen, soll Rentnerinnen und Rentner ermöglicht werden, bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuzuverdienen. Und das muss der Staat ja auch machen, denn wenn wir hier kein tragfähiges Rentensystem auf die Beine gestellt bekommen, dann lautet sozusagen die Botschaft dieses Vertrags, und ich sehe tatsächlich keine wegweisenden Vorschläge der zukünftigen Bundesregierung, dann muss der Staat eben auf der anderen Seite es ermöglichen, dass Menschen sich im Alter noch was dazu verdienen können, damit sie sich überhaupt noch leisten können, in einer Großstadt wie Hamburg zum Beispiel zu leben. Aber man muss sich die politische Symbolik mal auf der Zunge zergehen lassen. Im Prinzip bedeutet das doch politisch, wenn man es zusammenfassen will, wir machen überall so ein bisschen, am Ende wird das nicht reichen und deshalb müsst ihr dann eben einfach so lange arbeiten, bis ihr umfallt und dafür ermöglichen wir euch aber, dass ihr dann darauf immerhin keine Steuern mehr im Alter zahlen müsst. Also das ist so das politische Versprechen, was im Koalitionsvertrag steckt und das finde ich, das ist jetzt keine gute Nachricht, ja? Also das ist für Leute, die im Alter gern arbeiten und sich noch was hinzuverdienen müssen, vielleicht ganz okay, aber letztendlich deutet es doch darauf hin, wo es sozusagen mit unserem Rentensystem hingeht, nämlich an einem Punkt, wo es eine Grundversorgung gibt und hat jeder noch mal ein bisschen Riester und ein bisschen BAV, wird aber vielleicht, dass so der Blick darauf substanziell nicht ausreichen und deshalb ermöglicht man den Menschen dann, dass sie im Alter steuerfrei dazu verdienen können.
Und da geht er hin, mein Optimismus.
Ist denn eine Reform in den Krankenversicherungen geplant? Denn ich finde, gerade da ist besonders viel zu tun.
Ja, also zur gesetzlichen Krankenversicherung, das finde ich wieder total witzig. Also jahrelang streitet man sich darüber und behauptet, die nötige Expertise zu haben und genau zu wissen, wie man es machen muss. Und wenn wir uns jetzt die gesetzliche Krankenversicherung angucken, dann hat man sich jetzt in den Koalitionsverhandlungen darauf geeinigt, dass man eine Arbeitsgruppe gründet. Das wird also eine Arbeitsgruppe geben, eine Kommission, die sich die gesetzliche Krankenversicherung jetzt nochmal genau anschaut, um zu überlegen, was man dafür sinnvolle Maßnahmen machen kann. Also ich würde sagen, in den Koalitionsverträgen konnte man sich also offensichtlich auf nichts einigen und damit man dann endlich fertig wird, was ja auch politisch dringend notwendig ist in dem Umfeld, was wir uns sozusagen, dem wir uns gerade ausgesetzt sehen, hat man sich einfach darauf geeinigt, dass man jetzt eine Arbeitsgruppe gründet und das Thema da rein verschiebt. Also noch kein grüner Haken, sondern weiter ein großes schwarz-rotes Fragezeichen sozusagen. Und dann, das leitet auch vielleicht ganz gut über gleich zum siebten Punkt. Es kommt auch da zu einer Leerstelle. Wirklich kann man nach Lösungen suchen, wie man will. Zur privaten Krankenversicherung gibt es im Prinzip keine nennenswerten Erwähnungen oder Reformideen, was ja auch dringend notwendig wäre, weil, also ich habe gerade erst letzte Woche wieder gelesen, dass ungefähr ein Viertel der Menschen mit der privaten Krankenversicherung unzufrieden sind, weil auch private Versicherer immer genauer hingucken bei den Rechnungen, weil die Beitragsstabilität eben doch nicht so gegeben ist und immer wieder neue Erklärungen sozusagen am Jahresende dafür geliefert werden, dass auch die privaten Krankenversicherungen immer teurer werden. Also dieses Zwei-Klassen-System sozusagen steht nach wie vor auf dem Prüfstand, aber die Parteien CDU, CSU und SPD konnten sich auf nichts Substanzielles in den Koalitionsverhandlungen jedenfalls nicht einigen, was uns jetzt irgendwie einen Anlass gibt, auf Änderung zu hoffen. Und auch da ist meine Prämisse, dass da nicht viel passieren wird. Ich glaube, in den gesetzlichen Krankenkassen werden Leistungen einfach weiter gekürzt werden müssen, Beiträge werden angehoben werden müssen und für die Privatversicherten ändert sich wahrscheinlich wenig.
Ja, und das ist ja wieder dieser soziale Punkt, der mir immer so auf den Magen schlägt. Nun haben wir ja das Thema Nachhaltigkeit als einen unserer Schwerpunkte gewählt und ganz viele Gäste in den letzten Wochen und Monaten haben immer wieder an uns die Frage gerichtet, wie nehmen wir die Nachfrage nach Nachhaltigkeit wahr? Wird es denn zum Thema Nachhaltigkeit besonders in unserer Branche vielleicht irgendwelche Neuerungen geben? Ist das geplant?
Ja, also wenn man den Koalitionsvertrag insgesamt sich anguckt, dann muss man ganz klar sagen, es geht eigentlich nicht so sehr um die Generation, die noch 50 Jahre, 60 Jahre oder 70 Jahre auf diesem Planeten leben muss, sondern dieser Koalitionsvertrag hat vor allem die Interessen von den Menschen im Blick, die noch 10, 20 oder 30 Jahre auf diesem Planeten leben müssen. Und genauso sieht es eben beim Thema Nachhaltigkeit aus. Also es gibt da keine Hinweise darauf, dass die Förderung von nachhaltigen Geldanlagen, also die eben unser System nicht weiter beschädigen, unseren Planeten nicht weiter beschädigen, dass das irgendwie im Fokus der Bundesregierung gestanden hätte. Und auch auf EU-Ebene sehen wir ja, dass man da an diese Dinge eher aufweichen will. Also, dass man das eher wieder leichter machen will, dass man darüber diskutiert, ob Rüstungsinvestitionen nicht eigentlich auch nachhaltig sind, wenn man sich dagegen Autokraten wehren will. Das ist auch, glaube ich, eine Diskussion, die politisch auf jeden Fall und gesellschaftlich geführt werden muss. Aber auch hier haben wir praktisch eine Leerstelle und deshalb wird es dabei bleiben, dass die nachhaltige Beratung, also die Beratung zu ESG-Themen, weiter Pionierarbeit von spezialisierten Vermittlerinnen und Vermittlern sein wird, also Unternehmen wie das unsere Unternehmen oder auch andere, die sich dem Thema stellen, weil sie es einfach notwendig finden.
Ich habe gerade einen kleinen Blick auf deinen Notizzettel hier geworfen und wir sind schon bei Punkt 10 angekommen, relativ kryptisch für mich. Erklär mir, worum es da geht.
Ja, mir lag das vorhin schon mal beim Thema steuerfreier Hinzuverdienst bei der Rente auf der Zunge. Der wird auch deshalb notwendig sein, weil diese Bundesregierung offensichtlich alles tun wird, um Menschen mit Migrationsgeschichte sozusagen zu vergraulen. Und das, also was dieser Vertrag auch ist, es ist eigentlich, man hat das Gefühl, dass sich bei den Koalitionsverhandlungen zu den Kapiteln Flucht und Migration sich die AfD durchgesetzt hat, obwohl sie hoffentlich nicht am Tisch saß, aber man hat auch zum AfD-Programm praktisch abgeschrieben. Man will das Turbo-Einwanderungsgesetz wieder einkassieren aus der Ampelregierung, was eben dazu führt, dass Menschen, die sich vielleicht gefreut haben, dass sie, weil sie vielleicht auch lange hier leben und integriert sind, die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen könnten. Das wird wieder abgeschafft. Das halte ich für ein verheerendes Signal an Menschen, die integriert sind, die angekommen sind und sich vielleicht auch in unserer Gesellschaft wohlfühlen und sich vorstellen können zu bleiben. Denn man muss ja auch mal eins ganz klar sagen, was diese Gesellschaft und das, also vor allem auch die Ökonomie, da sind sich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig, die seriösen jedenfalls, also die Wirtschaftsinstitute mahnen immer wieder an und auch die großen Wirtschafts- und Industrieverbände, wir brauchen mehr Fachkräfte wird das genannt, aber eigentlich lautet die Botschaft, wir brauchen mehr Menschen. Und was dieser Koalitionsvertrag für ein Signal sendet, ist eigentlich genau das Gegenteil. Also politisch wird das Signal gesendet, wir wollen Migration senken. Also nicht mehr steuern oder koordinieren, sondern wir wollen Migration senken. Das ist das fatale Signal in diesem Vertrag. Und da hat man sich sogar darauf geeinigt, ja, das Grundgesetz sozusagen, gegen das eigene Grundgesetz zu verstoßen und auch Menschen, die an den Grenzen um Asyl bitten, dass man die abweisen würde. Das ist rechtswidrig nach deutscher Verfassung. Man will vorher halt die Nachbarländer um Erlaubnis bitten. Darauf hat man sich mit der SPD geeinigt. Aber es ist natürlich juristisch völliger Blödsinn. Man kann doch Österreich nicht fragen, ob man Menschen an deren Grenze abweisen kann und gegen die eigene Verfassung verstoßen. Und es ist auch deshalb so fatal, weil es Vertrauen zerstört. Das will ich auch gleich begründen. Denn selbst wenn sich im Bundestag die Parteien, wozu ja mehr als CDU, CSU und SPD nötig wäre, sich darauf einigen würden, das Grundgesetz zu ändern, dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Also man bräuchte dafür eigentlich dann die Hilfe der AfD. Ja, also das muss man sich mal überlegen, was das bedeutet, was da im Koalitionsvertrag steht. Selbst wenn man das tun würde, würde danach das deutsche Grundgesetz gegen Europarecht verstoßen. Und Europarecht ist vorrangig. Man würde also, ehrlich gesagt, Sprengkraft in die Mitte von Europa werfen. Die Migrationskrise hat wirklich, weil so wird sie ja politisch genannt, wird es eher als Solidaritätskrise bezeichnen, hat absolute Sprengkraft für die Europäische Union. Und es ist ganz bedauerlich, dass da wieder keine Lösungen gefunden worden sind oder ernsthaft diskutiert worden sind, sondern dass man Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen, die Schutz bei uns suchen und brauchen, dass man das ausschließlich als Problem betrachtet und so auch diskutiert. Das ist fatal. Und mir lag das vorhin schon mal beim Hinzuverdienst auf der Zunge, weil man eigentlich den Satz so machen müsste, dass ja also dem Staat fällt zu unserem Sozialsystem, ne, weder eine Krankenkasse was ein noch zum Rentensystem, also muss man länger arbeiten. Migration ist auch nicht gewollt, ne, also das, man will ganz klar eine überalternde gleiche Gesellschaft, das lese ich so aus diesem Koalitionsvertrag raus. Und das ist ein verheerendes Signal, weil dort Versprechen gegeben werden. Also zum Beispiel in Kriegsgebiete abschieben wie Syrien und Afghanistan, schutzsuchende Menschen an den Grenzen abweisen. Man gibt Versprechen ab, die man nicht halten kann. Und da wird sich die AfD immer hinstellen können und sagen können, guck mal, die versprechen euch, was sie am Ende nicht halten. Und niemand wird dann sagen, ja, ist ja auch Quatsch, die haben ja noch Blödsinn reingeschrieben. Also es ist aus politischer Sicht extrem verheerend, was da für Positionen in den Vertrag reingeschrieben worden sind.
Ja, das finde ich auch ganz kostbar, dass du uns das auch noch mitgebracht hast, auch wenn es ein kleines bisschen off-topic war. Und trotzdem passt es zu unseren sozialen Ansätzen. Und jetzt sind wir auch schon bei Punkt 10 angekommen. Was denkst du denn darüber? Du hast ja schon ganz viel mitgeteilt, was deine Gedanken sind, aber vielleicht magst du ein Resümee ziehen.
Also ich würde nochmal, bevor ich das Resümee ziehe, nochmal sagen, das hat schon auch was mit unserer Branche zu tun. Ich habe festgestellt, dass in den letzten Jahren auch der Mangel an Arbeitskräften in der Versicherungswirtschaft extrem nachgelassen hat. Also es gibt heute für einfachste Probleme, für einfachste Fragestellen unglaublich lange Bearbeitungszeiten. Und die Antwort, die ich, wenn ich frage bei den Versicherungsgesellschaften, wieso dauert die Schadenbearbeitung so lange? Wieso dauert sozusagen auch ein Versicherungsnehmerübertrag in der betrieblichen Altersvorsorge so lange? Dann ist die Antwort immer die gleiche. Uns fehlen Leute, uns fehlen Menschen. Wir finden keine Leute und können unsere Stellen nicht besetzen. Also das wird auch in der Finanz- und Versicherungswirtschaft sich niederschlagen. Und natürlich auch in anderen Branchen, aber es werden wir auch alle in unserem Berufsalltag zu spüren bekommen. Und die Menschen werden es auch, wenn sie Kundinnen sind bei Versicherungsgesellschaften, werden sie es auch zu spüren bekommen. Und jetzt können wir gerne zum Fazit kommen.
Gern.
Also ich glaube, also alle sind sich ja vor den Wahlen einig gewesen und viele werden auch so gewählt haben, dass das so eine Art letzter Versuch ist, vielleicht vor dem Erstarken so der AfD. Also wir hatten ja eine extrem hohe Wahlbeteiligung. Es war eine sehr politische Wahl, es war ein sehr politischer Wahlkampf und unsere Hoffnung ist ja eigentlich, dass mit guter Politik jetzt mal, und dafür wurde ja auch ein großes Sondervermögen, ein hohes dreistelliges Milliardensondervermögen verabschiedet. Und wenn ich mir jetzt aber den Koalitionsvertrag angucke, dann sehe ich da einfach nur eine To-Do-Liste. Ich sehe keine Strategie, ich sehe einfach eine To-Do-Liste von Sachen, die man sich vornehmen will. Also wir drehen mal an dem Rädchen so ein bisschen und an dem Rädchen so ein bisschen, aber ich sehe eigentlich keine Vision von einem Deutschland, wie es werden soll. Ich sehe keine Strategie zu den größten und wichtigsten Fragen unserer Zeit. Manche Themen werden ja einfach gar nicht erwähnt und angesprochen. Es werden sogar Versprechen angegeben, die rechtswidrig sind. Also das haben wir gerade zuletzt besprochen. Und deshalb ist es eigentlich, wenn so regiert wird, wie es hier runtergeschrieben worden ist, dann muss man sehr pessimistisch sein, weil dann wird es zu sehr viel Enttäuschung kommen. Es wird zu sehr viel Streit zwischen SPD, CDU und CSU kommen. Zum Beispiel beim Thema Mindestlohn. Das lag wahrscheinlich gar nicht an den Ampelparteien. Es liegt an den großen Fragestellungen und an den unterschiedlichen Interessen. Und deshalb, wie gesagt, ich fürchte, dass es zu Streit kommt. Ich fürchte, dass keine großen Reformen kommen. Und das wird die AfD im nächsten Bundestagswahlkampf für sich nutzen. Und nachdem, wie ich sehe, wie gerade die Parteien sich jetzt nach der Vorstellung des Koalitionsvertrages verhalten haben, würde ich nicht mal mehr annehmen, dass diese Regierung 4 Jahre hält. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich gebe eine Prognose heute schon mal ab. Ich glaube, dass es die SPD völlig zerreißen wird. Sie kann eigentlich ihrer Rolle in so einer Koalition gar nicht gerecht werden. Sie werden massiv, also ein Lars Klingbeil, eine Saskia Esken oder wer auch immer sich da hervortun will und vielleicht auch wieder von einem Kanzler Friedrich Merz abgrenzen will, es wird ihnen nicht gelingen, neben den Dobrindts, neben den Merzens und wie sie alle heißen, sich da zu profilieren. Sie werden auf der politischen Achse einfach deshalb zerrissen, weil auf der einen Seite, das wird vielleicht der CDU auch nicht anders gehen, die beiden Parteien werden massiv Stimmen verlieren, da bin ich mir sicher, weil auf der einen Seite steht eine erstarkte Linkspartei und auch eine grüne Partei, die nach Orientierung sucht, die ja ein bisschen abgestraft wurde, nicht sehr, offensichtlich sehr stabile Wählerklientel. Die beiden Parteien, denen wird das, was sozial und ökologisch dabei rauskommt, nie genug sein. Kann es auch nicht, wenn man diesen Koalitionsvertrag liest. Und auf der anderen Seite steht eine stärkere AfD als jemals zuvor mit Leuten, denen kein populistischer oder auch radikaler Ausspruch zu radikal sein wird. Wir werden da unschöne Töne hören. Und die werden auf der anderen Seite genau die Rolle spielen, die die CDU in der Vergangenheit gespielt hat. Nämlich, die werden auf alles draufschlagen. Es wird auch aus ihrer Sicht alles nie restriktiv genug gegen Migrantinnen und Migranten sein, gegen Geflüchtete. Es wird nie schlimm genug sein. Die AfD wird immer noch radikalere und schlimmere Vorschläge haben. Deshalb werden an diesen beiden Parteien, wird von beiden Seiten gezerrt werden. Und ich fürchte, dass es dabei vor allem die Sozialdemokratische Partei völlig zerreißt. Und wenn sich das andeutet, was sozusagen hier im Koalitionsvertrag steht und das Verhalten sich fortsetzt, was wir jetzt schon eine Woche nach Vorstellung des Koalitionsvertrags sieht, dann sehe ich wirklich, muss ich sagen, blau für Deutschland. Und das ist verheerend. Das ist also eigentlich die große Frage an die Zivilgesellschaft, auch an Unternehmen, an Unternehmer und Unternehmer, an alle Menschen. Wollen wir das und muss man sich jetzt nicht auch selbst vielleicht politisch engagieren und viel mehr einbringen, um das zu verhindern? Auf diese Bundesregierung würde ich da jetzt nicht setzen.
Ja, da hast du uns ja jetzt ganz viel für die nächsten 4 Jahre zum Nachdenken gegeben. Ganz so düster wie du sehe ich meine nächsten 4 Jahre nicht und hoffe, dass du nicht in allen Punkten recht hattest, die du hier gerade schwarz gemalt oder blau gemalt hast, könnte man fast sagen. Und ich danke dir trotzdem vielmals, dass du hier warst und uns das alles erklärt hast und uns das mitgebracht hast, das Thema. Das ist nämlich sehr wichtig. Und ich wünsche mir, dass du bald wieder mal in den Podcast kommst und gerne auch mal mit Helene zu einem interessanten fachlichen Thema sprichst. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich sehe das auch alles nicht so negativ. Wir kämpfen ja gemeinsam dafür und arbeiten dafür, dass es nicht so schlimm kommt.
Absolut. Dankeschön und tschüss.
Tschüss.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.